Und dazu lese ich aus dem Hebräerbrief, Kapitel 10, einige Verse zuerst einmal. Das ist der Grund des Opfers Jesu, Kapitel 10, Hebräerbrief von Vers 11. Jeder Priester steht Tag für Tag da, versieht seinen Dienst und bringt viele Male die gleichen Opfer dar. Doch niemals können die Opfer die Sünden wegnehmen. Dieser aber, jetzt Jesus, hat einmal ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht und sich dann für immer zu Rechten Gottes gesetzt. Seitdem wartet er, bis seine Feinde ihm als Schemel unter die Füße gelegt werden. Denn durch ein einziges Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer zur Vollendung geführt. Also, dieser Vers ist mir ganz arg wichtig. Das unterstreiche ich, wenn du es möchtest in deiner Bibel. Denn durch ein einziges Opfer hat er, Jesus Christus, für immer zur Vollendung geführt, uns geheiligt. Für immer. Da ist nichts mehr zu tun. Das Werk der Erlösung ist für immer vollbracht. Vollendet. Das bezeugt uns auch der Heilige Geist. Denn zuerst sagt er, das wird der Bund sein, den ich nach diesen Tagen mit ihnen schließe, spricht der Herr. Ich lege meine Gesetze in ihr Herz und schreibe sie in ihr Inneres. Dann aber an ihre Sünden und Übertretungen denke ich nicht mehr. Heute Morgen, Bruder, Schwester, du sollst Halleluja sagen, wenn du das liest. Ich denke nicht mehr an deine Übertretung, an deine Sünden wird nicht mehr gedacht. Ist das nicht großartig? Gott hat die Sünde, diese Schuld hinter sich geworfen. Er wird nicht mehr gedacht. An ihre Sünde und Übertretungen denke ich nicht mehr. Wo aber die Sünde vergeben sind, da gibt es kein Sündopfer mehr. Ein Haus, das einmal abgebrannt ist, kann nicht nochmals abbrennen. So einmal, wenn es einmal vergeben worden ist, ist Vergebung perfekt. Jetzt kommt die Überleitung, heißt es bei mir als Überschrift. Wir haben also die Zuversicht, Brüder und Schwestern, durch das Blut Jesu in das Heiligtum einzutreten. Er hat uns den neuen und lebendigen Weg erschlossen, durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Da wir einen hohen Priester haben, der über das Haus Gottes gestellt ist, lasst uns mit aufrichtigem Herzen und in voller Gewissheit des Glaubens hintreten, das Herz durch Besprengung und gereinigt vom schlechten Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Das ist das volle Heil hier drin enthalten. Lasst uns an den unwandelbaren Bekenntnis der Hoffnung festhalten, denn er, der die Verheißung gegeben hat, ist treu. Lasst uns untereinander achten und uns zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Lasst uns nicht unsere Zusammenkünften fernbleiben, wie es bei einigen zur Gewohnheit geworden ist, sondern ermuntert einander und das umso mehr, als ihr seht, der Tag naht sich. Eigentlich müsste ich dann Vers 26 bis 25 lesen, wäre ein Teil, und bis Vers 31 weiterlesen. Wir haben einen hohen Priester. Ich möchte Gottes Wort noch segnen. Es ist schon gesegnet, aber dass wir gut hören und gut verstehen und gut begreifen. Herr Jesus, wir stehen in deiner Gegenwart heute Morgen und ich brauche deinen Heiligen Geist, damit ich dein Wort auslegen kann, damit ich meinen Brüdern und Schwestern das sagen kann, was du für uns auf Golgatha vollbracht hast, was in der Erlösung alles enthalten ist, Herr. Oh, da ist Vollverpflegung, Vollpension, Herr. Da ist alles inklusiv. Herr, du hast so vieles uns geschenkt durch deinen Sohn Jesus Christus. Und ich möchte das jetzt so begreiflich machen durch die Hilfe des Heiligen Geistes. Bitte leite und lenke unsere Gedanken und unsere Herzen, die Aufmerksamkeit und alles, was dazu gehört, so damit wir gestärkt von dieser Stätte gehen können. In Jesu Namen. Amen. Kinder stellen immer, warum? Also ich habe 4 davon gehabt, 4 Kinder. Warum ist das? Warum ist Tag? Warum gibt es Nacht? Warum gibt es Männer? Warum gibt es Frauen? Warum gibt es Häuser? Warum? Ja, warum, warum, warum? Und auch wir Gotteskinder stellen immer wieder Fragen, warum? Wie funktioniert das? Oder was hat sich Gott dabei gedacht? Wisst ihr, ich habe eines festgestellt, Unwissenheit ist nicht eine Gabe des Himmels. Dummheit ist nicht ein Geschenk des Himmels. Erkenntnis ist das, was uns gesund und stark macht. Am Mangel an Erkenntnis geht mein Volk zugrunde. So, jedes Kunstwerk spricht 2 Sprachen. Jedes Kunstwerk spricht 2 Sprachen. Die erste ist die eigentliche, uns vertraute Sprache. Aber dann, was hat sich der Künstler, der das Bild gemalt hat, sich dabei gedacht? Was hat sich Gott dabei gedacht, als er Jesus in die Welt schickte, ihn auf dieser Erde wandeln ließ für 33, 35 Jahren? Was hat er sich dabei gedacht, als er für ihn das Kreuz verordnete? Was hat er sich dabei gedacht, als er ihn ins Grab legen ließ? Was hat sich Gott dabei gedacht? So, Gott, der Schöpfer, der Allmächtige, was hat er sich dabei gedacht? Im alten Thomas-Evangelium heißt es einmal, wer diese Worte, und steht zwar nicht in unserer Bibel, aber im Thomas-Evangelium, wer diese Gottesworte versteht, wer diese Worte versteht, der wird den Tod nicht schmecken. Anders steht bei Matthäus und beim Lukas steht auch sowas Ähnliches, oder auch Johannes-Evangelium. Wer diese Worte, die Worte Gottes versteht, wer das Geheimnis Gottes versteht, wird den Tod nicht schmecken. Jesus Christus kam in diese Welt und er wurde von Gott für drei Aufgaben gesalbt. Für drei große Dienste wurde Jesus gesalbt. Zuerst einmal für die Aufgabe des Priesters, für die Aufgabe des Königs und für die Aufgabe des Propheten. Für drei Dienste wurde Jesus gesalbt. Priester, König und Prophet. Bei der Kreuzigung wurden alle diese drei Ämter verleugnet. Man hat einen Purpurmantel ihm umgehängt, Weissage, oder Dornenkrone aufgesetzt, König der Juden, und auch als Priester. Man hat ihn verspottet, ausgelacht, angespuckt. Alle seine Ämter wurden gelästert, aber Jesus ließ sich nicht unterkriegen, er hat durchgehalten bis zuletzt, denn er wurde getauft als hoher Priester, und zwar als das Lamm Gottes. Ich muss jetzt ganz weit zurückgehen. Drei Jahre davor, vor der Kreuzigung, dann da passierte die Geschichte. Die eigentliche Ursache für die Kreuzigung Jesu liegt nicht am Kreuz, sondern in seiner Taufe. In seiner Taufe, da steht der Johannes, und nachdem ganz Jerusalem rausgekommen ist, nachdem sogar die Pharisäer sich taufen lassen wollten und er diese harte Rede, ihr Otterngezüchte, hinausposaunt hat. Wer hat euch geboten, den zukünftigen Zorn Gottes zu entgehen? Nachdem ganz Jerusalem und ganz Judäa durch war, also alle Juden durch waren sozusagen, praktisch fast wahrscheinlich, denn so sagt, und ganz Judäa ging hinaus. Also ich glaube, dass so fast alle Juden sich taufen ließen. Dass also eine ganze Menge getaufter Juden aus Jerusalem und Judäa und noch manche Ausländer da waren. Und die Taufe des Johannes war zur Vergebung der Sünden. Jetzt müsst ihr vorstellen, was dort am Jordan los war. Jetzt kommen uns bekennen die Leute die Sünden und fragen Johannes, was muss ich tun? Und bei der Taufe ging es um Sündenerkenntnis. Heute ist das Thema tabu. Die meisten Leute wissen nicht mehr, wie man Sünde buchstabiert. Aber Sünde ist der Leute Verderben. Und Johannes hat über die Sünde gepredigt. Und die ließen sich taufen. Und als letzter, ganz am Schluss an der Schlange, steht einer, der sich taufen lassen möchte. Und als Johannes ihn kommen sieht, die haben sich gekannt, waren auch irgendwo ein bisschen miteinander verwandt, aus der gleichen Gegend, und sagte, siehe, das ist das Lamm Gottes. Er war ein halbes Jahr älter, Johannes, der jetzt Jesus taufte und taufen sollte. Siehe, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Jesus hat die ganze Last der Welt, die ganze Sünde der Welt vom Johannes auf seine Schulter gelegt bekommen. Du sagst, woher weiß ich das? Johannes musste zuerst kommen. Johannes war der Wegbereiter des Herrn. Es ist so wichtig, dass wir die Zusammenhänge der Heiligen Schrift verstehen. Johannes musste zuerst kommen. Ohne Johannes wäre die Erlösung nutzlos. Jesus wäre sinnlos gestorben ohne Johannes, denn Johannes hat eine ganz wichtige Funktion gehabt. Johannes war der Sohn eines Priesters, eines Hohepriesters. Eigentlich sein Vater Zacharias hatte einen Priesterdienst in der 8. Ordnung des Abbaja, also diente Gott, und während er so Gott diente, passierte etwas Merkwürdiges an einem Versöhnungstag, passierte etwas ganz Merkwürdiges, es verschlug ihm die Sprache. Der Engel kam zu ihm und sagte, deine Frau Elisabeth, interessant, deine alte Frau Elisabeth, Jesus ist von einer Jungfrau geboren, von einem Mädchen 13, 15 Jahre alt. Und Johannes wurde von einer alten Frau, einer unfruchtbaren Frau, einer Frau, deren Leib bereits erstorben war, wie bei der Sarah geboren. Also du siehst dieses Paradoxe, dieses unschuldige Kind kriegt ein Kind, Maria, und Johannes von dieser alten Frau. Und während Zacharias im Heiligtum steht und Gott dient, plötzlich kommt ein Engel und sagt, du wirst, deine Frau Elisabeth wird einen Sohn bekommen als Priester. Du wirst einen Sohn bekommen und du sollst ihn Johannes nennen. Und ihm verschlägt die Sprache, er kann es nicht glauben. Er wird wahrscheinlich genauso gesagt haben, wie Maria gesagt hat, wie soll mir das passieren? Meine Frau ist schon über die Tage hinaus, über die Zeit hinaus, sie kann das nicht mehr. Gott sagt ja. Und er wurde stumm, konnte nicht mehr reden. Du siehst also schon, die Geburt Johannes war schon ein göttliches Wirken, durch ein göttliches Einwirken ist passiert. Weil Gott hat diesen Johannes als Priester ausersehen, denn nur der Priester, der hohe Priester, konnte die Schuld eines Volkes am Versöhnungstag auf einen Bock legen und diesen Bock dann in die Wüste schicken. Und er trug dann die Sünde davon. So, und genau dieses alttestamentliche Bild vom Sündenbock. Jesus ist der Sündenbock geworden für dich und mich. Er wurde zur Sünde gemacht und zwar vom Johannes in der Wüste als Priester. Und nur ein Priester konnte das Volk mit Gott versöhnen damals. Und hier lesen wir im Hebräerbrief, die Priester haben immer wieder geopfert und mussten immer wieder opfern. Und dann kommt das unschuldige Lamm Gottes, das von keiner Sünde wusste. Also das von einer unschuldigen Frau, Mädchen empfangen wurde. Offenbarung nachher, wir lesen, das Lamm kommt, zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel. Offenbarung 5, Vers 12. Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum, Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Deshalb bete ich Jesus an, weil das Lamm Gottes geworden ist und meine Sünde, ich weiß nicht, ob er deine, aber ich weiß, dass er meine getragen hat, weil ich es begriffen habe. Meine Sünden hat er weggetragen. Sein Tod auf Golgatha ist für uns Gotteskinder, für alle Menschen, für die gesamte Menschheit, eine gewaltige heilsgeschichtliche Dimension. Sein Tod am Kreuz. Das Lamm auf dem Thron in der Ewigkeit, das sehen wir. Aber jetzt, heute Morgen, wollen wir das Lamm von der Taufe bis zum Kreuz anschauen. Das Lamm, das würdig ist, wird eines Tages auch das Gericht halten. Es ist dasselbe Lamm, das Zorn des Lammes. Offenbarung 6, Vers 16. Das Lamm, Jesus Christus. Das Lamm hat überwunden, das Lamm Gottes. Die Opferung der Lämmer war im Alten Testament sehr, sehr wichtig, als Schattenbild auf das wirkliche Lamm Gottes, das kommen sollte. Ohne Blutvergießung gibt es keine Versöhnung, heißt es in der Heiligen Schrift. Keine Vergebung der Sünden. Christus, wenn wir 53 Jesaja lesen, er wurde geschlachtet, gemartert für dich und mich. Und dann lesen wir, in seine Wunden sind wir geheilt. Also Johannes hat bei der Taufe alle Sünden, und zwar die Sünden aller Menschen, die vorher im Jordan getauft wurden. Denn von da an lesen wir, dass Johannes nicht mehr taufte. Weil Jesus eigentlich alles, was wer im Jordan getauft wurde, alle diese Sünden auf sich genommen hat. So, wenn du heute Morgen dich taufen lassen würdest, durch den biblischen Weg, durch Untertauchen, dann glaubst du an das, was an Golgatha passierte, du nimmst das an, denn du wirst dann in denselben Tod begraben wie die Juden davor waren. Und deine Sünde wird auf Jesus geladen. Er ist dieser Platz, wo deine Sünden entsorgt werden. Deine Sünden werden bei Jesus entsorgt. Er hat jetzt alle auf sich. Der ganze Zorn Gottes liegt jetzt auf ihn. Er hat dich bei seiner Taufe hat er die Menschheit erlöst. Eigentlich die Erlösung hat bei der Taufe stattgefunden. Denn Gott hat sofort im Himmel geantwortet, dies ist mein lieber Sohn. Wir haben zwei Zeugen bei der Taufe und jede Sache muss aus zwei Zeugen bestehen. Und wir haben zwei Zeugen bei der Taufe Jesu. Zwei Zeugen, wir haben auch beim Kreuz zwei Zeugen nachher. Aber wir haben zwei Zeugen, das ist die Taube und das ist die Stimme aus dem Himmel. Das ist mein lieber Sohn. Und die Taube, das Bild für den Heiligen Geist setzt sich. Bei dem Kreuz haben wir auch zwei Zeugen. Und zwar zwei Naturereignisse. Zwei Naturereignisse sind Zeugen, als Jesus starb, als Jesus aushauchte, als er seine letzten Worte aussprach. Es ist vollbracht. Weißt du, was da passierte? Es ist etwas Mysteriöses. Ich komme nachher noch ganz kurz vielleicht darauf zu sprechen, weiß ich nicht. Aber die Sonne verfinsterte sich für 3 Stunden. Von der 6. bis zur 9. Stunde war eine totale Sonnenfinsternis. Und das war ein Naturzeugnis. Und das zweite Naturzeugnis war, und die Erde bebte. Himmel und Erde wurden ergriffen, als Jesus starb. Zwei Zeugen. Also, ich hätte gesagt, gut, das ist Zufall. Sonnenfinsternis wäre Zufall, wenn jetzt plötzlich die Sonne verschwindet. Aber dass gleichzeitig die Erde bebt. Im Tempel gab es zwei Zeugen. Auch im Tempel gab es zwei Zeugen. Plötzlich der Vorhang zerriss. Und Flavius berichtet, dass das Licht nicht mehr aufging. Oder sich nicht mehr entzündete. Dass im Tempel brannte dieses ewige göttliche Licht. Denn Gott wohnte ja in der Dunkelheit. Das hat sie auch nicht mehr entzündet. Zwei merkwürdige Ereignisse. So dass Flavius in seinen jüdischen Berichten beschreibt, sollte das mal durchlesen, wenn ihr mal Lust habt und so weiter. Es ist sehr interessant. Wir verstehen vieles aus der Zeit Jesu und Pauli viel, viel besser, wenn wir den Flavius auch noch gelesen haben zur außerbiblischen Berichterstattung. Und da heißt es, und da fingen an, die hohen Priester zu beten und zu fasten, denn sie hatten eine Ahnung. Jetzt ist Gott von dem Tempel ausgezogen. Jetzt hat Gott diesen Tempel verlassen. Und das geschah alles in dem Moment, als Jesus sagte, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und weißt du, was da passierte? Es war genau der Moment, während im Tempel ein Gottesdienst stattfand. Ich weiß nicht, wie viele Leute dort waren, aber man schätzt an, nimmt an, dass etwa 120.000 Leute gerade in Jerusalem waren, gerade im Gebet waren, und sie sprachen Psalm 31. Und dieser Psalm 31 wurde im Tempel gerade gebetet. Und als sie an der Stelle waren, Jesus war so erschöpft von seinen Qualen, von der Geißelung, Jesus war so erschöpft von all diesen Dingen, was er so über sich ergehen lassen musste, war er so erschöpft. Und er hörte, wie die Masse, die beten ja Chorgebet, sie beten im Psalm 31. Und als sie an die Stelle kamen, wo Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, haucht er aus. Er konnte nicht mehr weiter beten, weil er erschöpft war. Und dann legt er seinen Geist in die Hände des Vaters und in dem Moment kracht es im Tempel. In dem Moment passieren diese merkwürdigen Dinge, wovon uns die Evangelisten berichten. So, in diesem Moment, in deine Hände, befehle ich meinen Geist. Das ist jetzt das Sterben und Leiden Jesu insgesamt als Überblick so. Jesus hat die Sünde der Menschheit auf sich genommen, und zwar durch den Dienst des Johannes. Deshalb sagt uns die Bibel, der größte von den Frauen geborene ist Johannes der Täufer. Adam ist der einzige, der ohne Frau geboren wurde, und Johannes der Täufer ist der größte von Frauen geborene. Nicht Jesus, der sagte, dass er der größte ist, sondern Johannes, weil er der hohe Priester war und der Priester ihn zum Sündenbock gemacht hat, erklärt hat, dass er jetzt die Schuld der Menschheit tragen sollte. In Malachi Kapitel 3, Vers 31 ist Johannes uns schon angekündigt. Im Alten Testament, da heißt es, ich sende meine Boten, der mir den Weg bereitet. Johannes war also ein Wegbereiter des Herrn Jesus, hat ihm den Weg bereitet. Es musste als König, er war ja König, und jeder König kommt ja nicht allein für sich, sondern durch einen Wegbereiter, der ihm die Bahn macht. Und damit beginnt die Geschichte Jesu. Markus beginnt nämlich die Geschichte sehr interessant mit der Taufe des Johannes. So, die anderen beginnen jüdisch, die anderen hellenistisch. Lukas beginnt hellenistisch seine Geschichte, Matthäus jüdisch seine Geschichte. Aber Markus beginnt christlich seine Geschichte. Mit der Taufe Jesu beginnt das Evangelium des Herrn. Markus 1,1 ist also die Taufe Jesu. Das ist so Einstieg, so das der ganzen Sache des Heils. Johannes war der Größte, der je von Frauen geboren wurde. Matthäus 11, das ist also nicht meine Erfindung, sondern das kommt aus dem Mund des Herrn Jesus. Matthäus 11, 7 bis 14. Und er predigt, das ist das Lamm Gottes. Das war seine Sendung, seine Vision, sein Auftrag, seine Botschaft. Er ist das Lamm Gottes. Zacharias, als er bekam, dass sein Sohn Johannes geboren werden sollte, da können wir nachlesen im Lukas 1, Vers 68 bis 73 und dann 76 weiter, er prophezeit. Und es ist sehr interessant, dass er die Heilszeit prophezeit. Vers 76 sagte, und Erkenntnis des Heils gibt seinem Volk in der Vergebung der Sünden. Also Erkenntnis des Heils kommt durch die Vergebung der Sünden. Und Jesus wurde, oder Johannes war der Wegbereiter, damit Vergebung der Sünden stattfinden kann. Ich habe eines festgestellt, ohne Sündenerkenntnis gibt es keine Heilsgewissheit. Ich bin manchmal so traurig über meine lieben Berliner. Ich liebe euch Berliner und Gott segne euch alle. Aber ich bin manchmal sehr traurig über die Berliner. Was den Berlinern fehlt, die nehmen Jesus an und haben sie keine Sündenerkenntnis. Ihnen fehlt Sündenerkenntnis. dass sie Sünder sind, dass sie verloren sind, dass sie elende Sünder sind, die die Gnade bedürfen, die Jesus Christus brauchen. Weißt du, und da wundern wir uns manchmal, warum unsere Bekehrung nur so, naja, ich folge auch Jesus nach. Aber weißt du, wenn du innen drin ergriffen worden bist, ich bin ein armer, elender Sünder, wer kann mich erretten? Wenn du Römer 7 nicht erlebst, kannst du Römer 8 nicht verstehen. Ich, elender Mensch. Und dann Römer 8, Vers 1. Nun ist nichts mehr Verdammliches an denen, die in Jesus Christus sind. Aber zuerst einmal musst du dein Elend erkennen, deine Not erkennen, deine Sünde erkennen. Deshalb war es so wichtig, damit Jesus kommen kann, musste Johannes Sündenbewusstsein den Leuten bringen, Sündenerkenntnis vermitteln. Sie ließen sich alle taufen und dann kam das Lamm. Johannes sagt ganz klar, ich taufe mit Wasser, aber der, der nach mir kommt, ist größer als ich. Und er sagt, ich bin nicht würdig, ihm die Schuhriemen aufzumachen. Und dann kommt Jesus tatsächlich und steht jetzt vor Johannes. Und Johannes sagt eine große Wahrheit. Jesus, ich muss von dir getauft werden und nicht du von mir. Ich muss von dir getauft werden. Und was sagt Jesus? Es gebührt, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Jesus kam, um die Gerechtigkeit zu erfüllen, um die Gerechtigkeit zu vollenden. Das war seine Sendung, das war sein Auftrag. Jesu Auftrag war die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Wir mangeln alle des Ruhmes, Römer 3, 23. Wir mangeln des Ruhmes, was wir bei Gott haben sollten. Aber jetzt kam Jesus und vollbringt, was zu der Gerechtigkeit notwendig ist, was das Gesetz nicht vollbringen konnte, was die Tausende und Abertausende Böcke und Ochsen und Stiere nicht vollbringen konnte, vollbringt jetzt Jesus mit einem einzigen Akt. Er nimmt die Sünde auf sich. Und es ist so wichtig, dass bei der Taufe, die Taufe geschieht, dass durch die Handauflegung, im Judentum gab es genug Taufe, jeder Jude musste sich jeden Sabbat taufen, der ging einmal unter und wieder auf und er musste sich taufen, bevor er in den Tempel ging. Aber diese Taufe war was anderes. Da wurde vom Priester die Hand aufgelegt. Durch Handauflegung wurde die Schuld des Volkes. Und wie oft hat Johannes die Sünder getauft und untergetaucht? Und jedes Mal ist Sünde dran kleben geblieben. Und dann so diese Hand, an der so viel Sünde klebte. So viel Sünde, Kriegsschulden, Bedrückung, Bedrängung. Denn wir wissen ja die ganzen Sünden, die dort bekannt wurden. Das alles hat Johannes untergetaucht, begraben. Und dieselbe Hand, die so viele Sünder untertauchte, ganz Jerusalem, ganz Judäa. Und was noch dazu kam, diese Hand, dieselbe blutige Hand, sündige Hand, legt sich jetzt auf das Haupt Jesu. Und er wird uns, dir und mir, zum Sündenbock. Und jetzt tauft sich Jesus und er nimmt alles an, es gebührt, alle Gerechtigkeit jetzt zu erfüllen. Und Jesus kam, um unsere Gerechtigkeit zu erfüllen. Und die Hand des Johannes lag auf den Herrn. Preis Gott. Jesus hat alle Sünden auf sich genommen. Und er hat sie mitgenommen. Und die Bibel sagt, er hat sie weggenommen. Das hat Jesus getan. Das hat er geschafft. Die Sünden der gesamten Welt. Und bitte hör mir gut zu heute Morgen. Jesus hat die Sünden von gestern und vorgestern und vorgestern. Jesus hat die Sünde von heute auf sich genommen. Damals, als die Sünden der Welt Sünde trägt, hat die Sünde von jetzt genommen, von mir genommen, von dir genommen, von allen Menschen, die hier auf dieser Erde gingen, auch vom Adolf Hitler und Rudolf Hess, auch vom Stalin und Mao Zedong, auch die Sünden vom Eichmann, auch die Sünden, er hat alle Sünden auf sich genommen. Kannst ja nicht fassen. Warum manche keine Vergebung der Sünden haben, das liegt nicht an Gott und nicht an Jesus, sondern das liegt an den Leuten selber. Wenn jemand verloren geht, liegt es an ihm selber und nicht an Gott. Aber Jesus hat grundsätzlich die ganzen Sünden der Welt auf sich genommen. Kannst du da Amen sagen? Glaubst du das? Bist einverstanden? Sind wir richtig? Die ganzen Sünden. Und jetzt gibt es auch keine Erbsünde mehr. Halleluja. Keine Erbsünde. Gibt sowieso nicht in der Bibel. Aber wenn schon jemand daran glauben will, soll es glauben. Es gibt keine Erbsünde. Nichts kann uns mehr verderben. Und sogar Sünden, die ich begehe, ich werde behüten, Sünden zu begehen. Aber es rutscht manchmal aus. Kommen Schleudern. Überfall manchmal oder was es auch immer ist. Oder werde verführt zur Sünde. Ich nehme immer vor, das Gute, das ich tun will, tue ich nicht. Und das, was ich nicht tue, mache ich laufend. So, das ist das Menschliche. Und selbst auch diese Sünden, die ich laufend tue und nicht tun will, auch diese Sünden hat er auf sich genommen. Ist das nicht herrlich? und zwar bei der Taufe, welches der Welt Sünde trägt. Denn auf Golgatha, als Jesus verurteilt wurde, wurde keine Schuld mehr auf ihn gelegt. Da kam kein Priester und legte jetzt die Schuld auf ihn. Die haben ihn alle verurteilt zum Tode und verraten und ausgeliefert an die Heiden. Aber Schuld wurde vom hohen Priester selbst nicht gelegt. Das passierte vorneweg durch den Johannes, den Täufer. Bei der Taufe Jesu legte also Johannes die Hände, das ist das biblische Vorbild aus 3. Mose 16, 21, das ist dort uns angewiesen. Also der hohe Priester, wenn er seinen Bock opfert, opferte zwei Böcke, einen Bock bringt er Gott und einen Bock, diesen Hassael, nennt die Bibel, da legt er seine Hände und den jagt er in die Wüste fort. Und deshalb war auch die Taufe des Johannes, ihr Lieben, in der Wüste. Deshalb ist es so wichtig, dass die Taufe, dass wir das auch bewusst werden. Die Taufe war am Jordan und deshalb gleich danach, als nächster Moment, der nächste Moment nach der Taufe, Jesus voll Heiligen Geistes wurde vom Teufel in die Wüste geführt, zum Hassael. Ein anderes Bild, mir in der Zeit reicht nicht, also euch diese Dinge zu erklären, werde sowieso schon zu lang predigen, aber wurde in die Wüste geführt. Das ist die Versuchung. So, Jesus wurde, bitte haltet euch fest, nach der Taufe mit den ganzen Sünden der Menschen wurde dem Teufel übergeben, sozusagen zu versuchen und zu bestehen. So, er wurde ausgeliefert dem Teufel. Das ist mysteriös für viele Menschen. Aber lasst uns mal dabei bleiben. Alle Gerechtigkeit muss erfüllt werden. Gott kann auch dem Teufel nicht ungerecht gegenüber sein. Und er hat seinen Sohn ihm übergeben. Er sagt so, der hat jetzt die Schuld auf sich genommen. Der kommt jetzt in deine Hände. Mach mit ihm, was du willst. Und dann kamen die großen Versuchungen, diese drei großen Versuchungen, und der Teufel ließ ihn in Ruhe für eine kurze Zeit, lesen wir. Der Teufel hat es nicht abgelassen, sondern durch die Juden kam er später, durch die hohen Priester und so weiter, hat er wieder neu angegriffen. Judas Ischariot, da war auch wieder der Teufel im Spiel, erfüllte das Herz des Judas, des Apostels, und er verriet Jesus Christus, verkauft ihn für 30 Silberlingen. Du siehst also, der Teufel ließ Jesus von dem Moment nicht mehr in Ruhe. Bist du erfrischt? War er kaum in Erscheinung, aber mit der Taufe wurde er ausgeliefert. Petrus, 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 18, da wird uns die Art und der Zweck des Todes Jesu ganz kurz umrissen. Ja, da heißt es, Christus hat ein für alle Mal für unsere Sünden gelitten als das Opferlamm, der Gerechte für Ungerechte, und damit er uns zu Gott führe, also König, Priester und Prophet, in 1. Petrus 3, 18. Er hat ein für alle Mal gelitten. Und jetzt begann das Leiden Jesu von der Kreuz, von der Taufe bis zum Kreuz war seine Leidenszeit. Der Gerechte für die Ungerechten. Und Jesus hat nur Ungerechtigkeit erlebt. Hat nur wohlgetan, überall ging umher, hat Menschen gesegnet, geheilt, gereinigt, Sünden vergeben. Und als Dank hat er immer nur Ungerechtigkeit empfangen. Auch von seinen eigenen Jüngern gegenüber. Sie haben ihn alle verlassen. Römer Kapitel 5, Vers 18, durch die Gerechtigkeit des einen ist für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen. Jetzt plötzlich kannst du dich rechtfertigen. Kannst sagen, ich bin ein Kind Gottes. Welch Glück ist erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Jetzt kannst du es fassen, durch den einen ist Gerechtigkeit gekommen. Er hat gelitten, ein für alle Mal. Christus kann tausendmal auf Golgatha gestorben sein. Wenn du die geistigen Zusammenhänge nicht begreifst, wirst du der Erlösung nicht fassen. Er ist gestorben. Das Kreuz ist ein wunderbares Anhängsel, kann man sich schön dekorieren, kann man Kirchentürme damit schmücken, Wohnungen schmücken und so weiter. Das Kruzifix kann man prozessieren, abschaffen, einschaffen. Man kann so vieles machen. Du wirst das Kreuz nicht verstehen, wenn du nicht verstehst, was geistig vorne weg ging. Dieses der Vorspann ist sehr wichtig. Der Teufel hat mit dir dann ein leichtes Spiel, wenn du nicht begreifst, was für ein Opfer der Herr Jesus Christus für dich und mich gebracht hat, damit er uns erlöse. 3 Jahre lang hat er die Hölle durchgemacht. Die Hölle durchgemacht. Von der Taufe, Teufel gleich am Kragen genommen und in die Wüste geführt, kannst du dir sogar vorstellen, sogar im heiligen Tempel, stellt auf die Tempelsinne und sagt, spring runter, bring dich um. Im Garten Gethsemane steht der Teufel und wollte ihn schon umbringen. Und dann hat nur ein Engel gestärkt und Jesus wusste ganz genau, im Garten Gethsemane, das ist nicht der Platz, den der Vater für mich vorgesehen hat, um zu sterben. Mein Platz ist ein Holzstück. Ich muss wenigstens an einem Baum hängen, aber nicht hier im Garten Gethsemane unter die Bäume, sondern auf dem Holz muss ich rauf. Denn verflucht ist jeder, der am Holz hängt, heißt es im Gesetz. So, also Garten Gethsemane ist nicht der Ort. Deshalb hat er ganz entschieden auch dem Teufel widerstanden. Und deshalb sagte: Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Ich bin bereit, den ganzen Weg zu Ende zu gehen. Jesus hat die ganzen Sünden der Menschheit als das Lamm Gottes auf sich genommen. Die 6000 Jahre vorher, 6000 Jahre danach, egal wie lang die Welt besteht, hat alle Sünden auf sich genommen. Und jetzt ist es so leicht für dich und mich zu glauben. Wenn wir die Bibel lesen, die Bibel verstehen, dann fassen wir. Jesus wurde das Lamm Gottes. Das Lamm Gottes. Im Alten Testament hat der Aaron, der hohe Priester, das Lamm, die Sünden des Volkes, einmal im Jahr, und das jedes Jahr, hunderte von Jahren lang, immer wieder im Glauben, da wird einmal ein Lamm kommen, das von Gott erwählt ist, dieses Lamm, dieser stellvertretende Lamm. Eigentlich müsst du sterben, eigentlich müsstest du geopfert werden. Schon beim Abraham, obwohl er noch nichts von Jesus wusste, von Abraham heißt es, er frohlockte, als er seinen Tag sah. Und weißt du, wo er den Tag des Herrn Jesus sah? Als er seinen Sohn Isaac auf den Altar hatte und opfern wollte und das Messer zog. Und er sagte: Gott, ich glaube an die Auferstehung. Du kannst die Isaac mir wieder erwecken. Und als er bereit war, alles zu tun, plötzlich packte Engel ihn an die Hand und sagt: Tu das nicht. Schau, da unten hängt ein Bock. Hol diesen Bock und opfere. Denn Isaac fragte: Vati, wo ist das Lamm, das Opferlamm? Und er wusste nicht, dass er das Opferlamm wäre. So, Gott hat einen Stellvertreter schon beim Isaak uns vorgestellt, bevor die Heilsgeschichte so richtig begann, bevor überhaupt der Segen ausgesprochen wurde: In dir sollen gesegnet werden alle Völker dieser Erde und alle Nationen und alle Gläubigen sollen gesegnet werden. Bevor das passierte, Abraham war bereit, an das Lamm zu glauben, dass dieses stellvertretende Opfer. Es ist so wichtig, dass du begreifst, alles was geschehen ist, das ist nur auf Golgatha für mich stellvertretend passiert. Jesus ließ sich stellvertretend für mich taufen. Jesus hat 3 Jahre lang die ganze Prozedur der Hölle über sich ergehen lassen vor den lieben Jünger Jesu, kleingläubig. Und da sagt ihr: Kleingläubigen, wie lang muss ich euch tragen? Das war Hölle für ihn. Sogar seine lieben Jünger. Und ihr werdet euch alle an mir ärgern. Das war Hölle. Und ihr könnt es jetzt nicht fassen. Ja, und dann: Es ist getan. Und erst wenn wir den ganzen Vorspann verstehen, verstehen wir Golgatha. Diese letzten Worte: Es ist getan. Es ist vollbracht. Es ist vollendet. Es ist alles gut. Vollbracht. Es könnte auch heißen: Mein Werk ist getan. Das, Vater, was du mir aufgetragen hast, habe ich ausgeführt. Es ist getan. Das Werk ist vollendet. Gründe, warum Jesus sterben musste. Römer Kapitel 5 können wir sehen, Römer 7, Römer 8. Aber ich will nicht in all diese Bibelstellen hineingehen, das lest ihr zu Hause nach. Zuerst einmal, Jesus starb für die Sünde generell. Er starb für die Sünden der Gläubigen, prinzipiell. Für meine Sünden, auch als Kind Gottes. Die haben mir ganz besonders weh getan. Denn weißt du, wenn Fremde an einem sündigen, ist verständlich. Und du sagst, sie wissen nichts anderes. Aber wenn die eigenen Leute an einem sündigen, das tut einem besonders weh. So, wenn dein Partner, deine Kinder, deine nächsten Verwandten sich an dir versündigen und so weiter. Er hat der Schlange den Kopf zertreten. Das musste nämlich passieren. Zuerst mal die Schlange fangen und dann der Schlange den Kopf zertreten. Zuerst mal habhaft werden des Teufels. Das war auch ein sehr wichtiger Akt, der schon vorgestattet wurde bei der Erschaffung der Welt. Und ich will Feindschaft setzen zwischen ihrem Samen und deinem Samen und seinem Samen. Und er wird der Schlange den Kopf zertreten. Das passierte auf Golgatha. Also die Golgatha hat eine lange Vorgeschichte. Dann, er musste das ganze jüdische Gesetz erfüllen. Gott hat das Gesetz gegeben. Kein Mensch konnte das Gesetz halten. Das Gesetz ist von den Engeln gegeben. Eigentlich funktioniert nur bei Engeln und nicht bei sterblichen Menschen. Das Gesetz hat noch nicht einmal die Erde erreicht. War es schon gebrochen. Das erste Gebot: Du sollst keine anderen Götter haben. Moses hat noch nicht einmal die Plattform erreicht. Da tanzen sie schon um das goldene Kalb. So, das erste Gebot wurde gebrochen, noch bevor es die Erde erreichte. Und Jesus kam, um alle Gerechtigkeit, alle Gesetze zu erfüllen, alle Gebote Gottes zu erfüllen und alle Verordnungen Gottes, die er so installiert hatte, die kein Mensch halten kann, die hat er erfüllt. Und deshalb lesen wir immer wieder: Es gebührt. oder ich muss in das sein, was meines Vaters ist. Und immer wieder, er wird sich bewusst, die Zeit ist jetzt erfüllt, jetzt tut er den Willen Gottes. Jesus stirbt. Jesus stirbt als der gottloseste aller gottlosesten Menschen. So stirbt er auf Golgatha, am Kreuz. Also ein gottloser, mehr als so Jesus war, kann kein Mensch sein. Und Jesus hat sogar erlaubt, Jesus hat sich sogar erlaubt, alles über sich gehen. Er war sehr passiv. Du siehst, von dem Moment, wo Jesus wusste, jetzt ist meine Stunde gekommen, wisst ihr, was er getan hat? Er ließ sich gefangen nehmen. Er hätte sagen können, weg mit euch, die wären alle tot umgefallen. Er hat noch nebenbei dem Markus das Ohr angesetzt. Das war die letzte Tat Jesu, des irdischen Jesu auf dieser Erde. Als er da so Petrus in seinem Übereifer dem Kriegsknecht das Ohr abhaut. Und dann lässt sich Jesus gefangen und die Knechte tun, was Jesus noch sagt. Jesus sagt, lass diese gehen, nehmt mich. Ich bin's, den ihr sucht. So er ist von dem Moment passiv. Lässt sich anspucken, lässt sich ausziehen, lässt sich geiseln, schweigt, widerspricht nicht, protestiert nicht. Ist ganz still. Er lässt alles über sich ergehen. Also die ganze Prozedur passiv. Und das ist ganz fremd dem Herrn Jesus. Er war bisher aktiv und dynamisch und so weiter. Aber da ist keine Dynamik mehr. Macht mit mir, was ihr wollt. Er ist voll ausgeliefert in den Händen der Übeltäter. Voll ausgeliefert. Er hat sich ausgeliefert, damit die Menschen... Denn das Kreuz hat zwei Seiten, eine göttliche Seite und eine menschliche Seite. Gott gegenüber macht er genug, zeigt er, das ist genug. Und den Menschen zeigt er das wahre Gesicht, wozu ein Mensch überhaupt fähig ist. Zum Justizmord auf der einen Seite. Wie frevelhaft ein Mensch sein kann. Wie er einen behandeln kann, von dem er nur Gutes bekommen hat. Oder der nur Gutes getan hat. So wie grausam der Mensch sein kann, ist die eine menschliche Seite und die göttliche Seite. Das Kreuz hat immer zwei Seiten. Durch das Kreuz erfährt der Mensch auf der einen Seite so, das ist mein Tod, eigentlich müsste ich dort hängen. Das ist ja mein Platz, wo dieser Jesus dort hängt. Der Sünder kann nicht am Leben bleiben, so heilig ist Gott. Der Mensch erfährt über das Leiden Jesu, über das Kreuz die Heiligkeit Gottes. So gerecht ist Gott, dass er sogar seinen Sohn nicht schont. Sagt, bitte nehmt ihn, macht mit ihm, was ihr wollt. Das Urteil wird vollstreckt. Jesus ist der Verfluchte, Joshua. Heißt im Hebräischen, die Juden haben das im Talmud 200 nach Christus übernommen, der Verfluchte. Jesus ist immer im Talmud der Verfluchte, der Ketzer, der Hetzer und so weiter, damit Vergebung der Sünden den Menschen gegeben wird, denn er wurde uns zur Sünde gemacht. Die Juden wussten auch nicht, was sie beteten, denn sie haben zum Beispiel gefleht und man hat die Nazis und die Antisemiten haben dann das ausgeschlachtet und gesagt, guck mal, die haben gekriegt, was sie gewollt haben. Sein Blut komme auf uns und unsere Kinder. Weißt du, es gibt keine Erlösung ohne dem Blut Jesu Christi. Die Juden haben unwissend gefleht, sein Blut erlöse uns eigentlich. Denn die wussten, das Blut der Ochsen, das Blut der Lämmer, das Blut all dieser Opferung der Jahrhunderte hindurch kann uns nicht erlösen. Sein Blut erlösen. Und wir haben den Juden unterstellt, die wollten, guck mal, die haben das gekriegt, was sie wollten. Das ist nicht wahr, meine lieben Geschwister. Und wir müssen diese frommen Irrtümer in religiöser, christlicher Verpackung auch auspacken. Denn das Blut Jesu Christi bringt Rettung. Das Blut Jesu Christi bringt Heilung. Das Blut Jesu Christi bringt Leben. Das ist mein Blut für euch gegeben. Und weißt du, zu wem mir das gesagt hat? Zu den jüdischen Menschen, die dabei waren. Da war kein Grieche, kein Römer, kein Germane, kein Kelte, kein Chinese, kein Russe dabei. Das waren alles jüdische Menschen. Mein Blut für euch gegeben. Mein Leib für euch gebrochen. Für euch. Jesus hat nicht an sich gedacht, als er sein Leben hingab. Und das war seine Stärkung. Er gab sein Leben für dich und mich. Sein Blut. Und das ist große Funktion. Mir reicht die Zeit heute nicht aus. Ich würde 3 Stunden predigen, wenn ich könnte. Dieses Thema fasziniert mich. Jesus, der Erlöser. Weißt du, das Blut ist zur Vergebung der Sünden. So wie das alte Passahlamm in alten Israel beim Auszug aus Ägypten. Das Blut an der Türpfoste. Der Würgeengel muss vorbei. Und interessant ist, dass, wenn du Offenbarung liest, das Lamm, das erwürgt wurde, der Teufel hat versucht, Jesus die Luft abzuschneiden, ihn zu erwürgen. Das Lamm, das erwürgt wurde, der Teufel wollte unter keinen Umständen, dass das Blut vergossen wird. Denn er wusste, wenn das Blut vergossen wird, dann habe ich immer noch Macht auf dieser Erde. dann können die Menschen nicht erlöst werden. Er wollte erwürgen. Aber wir haben auch ganz falsche Übersetzungen, manchmal oder mal sehr komische, wir achten nicht darauf. Menschen haben die Bibel übersetzt. So, und wir achten nicht auf diese Feinheiten. Das Lamm, das geschlachtet wurde. So steht es im Original, nicht erwürgt. Geschlachtet wurde. Denn das Blut musste zuerst mal fließen, damit man im alten Israel die Türpfosten bestreicht. Das Blut musste fließen, damit Jesus uns, dich und mich erlösen kann. Und jetzt das Lamm, die alten Israeliten mussten das Lamm aufessen. Das war so wichtig. Da sollte nichts übrig bleiben. Nichts übrig. Das Lamm musste aufgegessen werden. Wir werden am Karfreitag Abendmahl haben. Vielleicht habe ich noch mehr Zeit, darüber zu sprechen. Aber das Fleisch des Lammes damals war das Heilmittel. Denn da lesen wir nachher nach 40 Jahren Wüstepilgerschaft, da war kein Kranker und kein Gebrechlicher unter ihnen. Warum? Weil sie das Lamm gegessen hatten. Das Blut zur Erlösung, dass der Würgeengel vorbeigeht und dass jeder Israelit in seinem Haus geschont wird. Ob der jetzt gläubig ist, sein Stand des Glaubens spielt keine Rolle. Auch dein Glaubensstand spielt keine Rolle. Wenn du an das Blut glaubst, bist erlöst. Amen. Dann musst du nicht groß Theologie studieren, wenn du an das Blut glaubst. Und selbst wenn du Straßenfeger bist, wenn du den Besen nimmst und an die Tür streichst das Blut, in alten Ägypten, dein erster Sohn ist geschont. Und selbst wenn du Philosophieprofessor gewesen wärst und auch gestrichen hättest mit zittriger Hand, es wäre auch funktioniert. Wichtig ist, dass du das tust, was in der Bibel geschrieben steht. Das Blut akzeptieren. Jesus kam. Daniel Kapitel 9, Vers 24. Der Zweck Jesu kommen und Jesu leiden, Jesu sterben. Um der Sünde ein Ende zu bereiten und für die Vergebung der Sühne zu leisten und Gerechtigkeit herbeizuführen. Und jetzt gefällt mir diese Bibelstelle ganz wunderbar. Für unabsehbare Zeiten. Vergebung der Sünden, Gerechtigkeit, Sühne herbeizuführen für unabsehbare Zeiten. Halleluja. Was ist das? Diese unabsehbare Zeit. Kein Kalender. Keine Zahl kann es mehr fassen. Ewigkeit kann es nicht einmal fassen. Deshalb heißt es manchmal, wenn es um ganz große heilige Dinge geht, Daniel 9, 24, wenn es um heilige Dinge geht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Unabsehbare Zeiten sind das. Halleluja. Unabsehbare Zeiten. Gerechtigkeit für unabsehbare Zeiten. Heute Morgen musst du nichts mehr tun für deine Erlösung. Ein amerikanischer Evangelist hat sehr dynamisch gepredigt und die Leute richtig gepackt und die Hölle so heiß gemacht haben, dass sie schon nicht mehr sitzen konnten auf den Stühlen. Und dann plötzlich springt ein junger Mann auf, rennt nach vorne und sagt, Pastor, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Da sagt er, halt, junger Mann, du bist 2000 Jahre zu spät geboren. Es ist getan. Halleluja. Wir sind alle Spätgeborene. Oder die anderen waren Frühgeborene. Es ist alles getan. Halleluja. Für unabsehbare Zeiten. Das Kreuz ist für unabsehbare Zeiten. Das Zeichen unserer Versöhnung mit Gott. Jesus war bereit. Und jetzt ist ganz wichtig, dass wir das auch begreifen. Er hat das Lösegeld für dich und mich bezahlt. Nicht nur mit Gott versöhnt, sondern wir waren der Sünde verkauft. Jeder von uns war der Sünde verkauft. War ausgeliefert, so wie eine Geisel. Ausgeliefert, der Teufel hat uns in seine Macht gehabt. Wie Sklaven in der Gefangenschaft. Und jetzt, und im Alten Testament gab es eine Art der Erlösung. So, wenn ein Verwandter, ein bemittelter, betuchter Verwandter, der konnte einen freikaufen. Auch in der Antike gab es immer wieder, so dass man seinen Sohn freigekauft hat. Und aus der Gefangenschaft, von den Galeeren oder sonst wo man sie geholt hätte, so freigekauft. Und Jesus hat den Preis gezahlt für deine und meine Erlösung. Er hat uns freigekauft. Nimm meinen Sohn, hat der Herr zum Teufel gesagt. Nimm ihn jetzt. Nach der Taufe, der hat die Sünde auf sich genommen, mach mit ihm, was du willst. Er wurde ausgeliefert. Er wurde uns zur Sünde gemacht. Denn das Schicksal, das Jesus erlitt, hättest du und ich erleiden können müssen in der Hölle. Das wäre uns passiert, wenn Jesus nicht dazwischen gekommen wäre und uns freigekauft hätte. Der Gerechte setzt sich ein für die Ungerechte. Es ist in der Antike ein sehr interessantes Bild. Da sind zwei Brüder. Und einer dieser Brüder wurde ein großer Verbrecher. und wurde zu Tode verurteilt. Als das Urteil dann gefällt wurde, erschien plötzlich der ältere Bruder und wünschte, den Richter zu sprechen. Eine interessante Geschichte in der antiken Welt. Und nein, der Todeskandidat ist ein Verbrecher, der muss sterben. Und dann passierte Folgendes, der ältere Bruder geht zu dem Richter und zeigt seine Medaillen, seine Auszeichnungen, seine Orden, die er hat. Er sagte, das alles habe ich für unser Vaterland geleistet. Ich habe für unser Vaterland gekämpft, mein Leben eingesetzt. Guck mal, der Richter sagt, das kann jeder kommen, kann jeder sagen. Dann hat der ältere Bruder sein Hemd aufgemacht und sagt, schauen Sie diese Narben hier an meinem Körper. Das habe ich alles im Kampf für mein Land gekämpft. Und plötzlich hat er gehört von dieser Geschichte, wie er das Land verteidigt hat, wie er gekämpft hat und so weiter. Und dann sagt er, bitte, wenn Sie nicht meine Auszeichnungen beachten wollen, schauen Sie wenigstens auf meine Wunden und retten Sie meinen Bruder vom Tod. Und der Richter musste milde stimmen und gnädig sein und hat den Bruder freigelassen, nachdem er die Wunden gesehen hat. Der Fürst dieser Welt und jedermann muss dich und mich freilassen, wenn er die Wunden Jesu sieht. Jeder muss uns freilassen, denn an seinen Wunden, Krankheit muss dich loslassen, wenn die Krankheit die Wunden Jesu sieht. Halleluja. Tod und Teufel müssen dich freilassen, wenn er die Wunden Jesu, wenn sie die Wunden Jesu sehen. Hölle muss dich loslassen, wenn er die Wunden Jesu sieht. Die Feinde müssen dich loslassen, wenn die Wunden Jesu. Der Tod kann dich nicht mehr halten. Tod, wo ist dein Sieg? Hölle, wo ist dein Stachel? Oder umgekehrt, kannst nehmen, wie du willst. So, wo ist jetzt eure Macht? Überwunden hat das Lamm. Halleluja. Überwunden hat das Lamm. Hebräer 2, Vers 9. Um seines Todes leiden. Um seine Erniedrigung und so weiter. Und dann Offenbarung Kapitel 5, Vers 9 und 10. Hat er uns erkauft mit seinem Blut, erworben für Gott von allen Stämmen und Sprachen und allen Nationen und hast sie zu unserem Gott, zu Königen und Priestern gemacht, Offenbarung 5. Seines Todes Leiden haben uns zu Königen und Priester gemacht. Das Lösegeld wurde gezahlt auf Golgatha. Du bist erlöst. Er hat sein Leben hingegeben, Titus Kapitel 2, Vers 14. Er hat sich für uns hingegeben, um uns von aller Schuld zu erlösen und sich ein reines Volk zu schaffen, das ihm als sein Eigentum gehört. In den Wunden Jesu haben wir eine vollkommene Heilung. Du kannst auch für deine Heilung nichts tun. Du kannst noch so viel Medizin schlucken. Du kannst noch so viel zum Doktor rennen. Gott heilt uns. Er ist der große Arzt und Heiler. Wenn Gott uns nicht heilt, können uns Ärzte nichts. Die können nur ein bisschen streicheln, ein bisschen Pflaster geben, ein bisschen was wegnehmen. Oder uns ein bisschen klinisch sauber halten. Das ist eigentlich alles, was sie können. Gott ist der Arzt. Ich, der Herr, dein Gott, bin dein Arzt. Aber seine Wunden hat ein heiliges Volk geschaffen. Sein Kreuz macht dich frei sogar von der Macht der Sünde. Denn er hat alle Krankheiten auf sich genommen. Alle Schmerzen. Jesus hat 39 Wunden auf seinen Rücken gehabt. 39 Wunden. Ich habe mir sagen lassen und nachgelesen in Handbüchern, es sind 39 Krankheitsstämme, gibt es, was wir haben. 39 Krankheitsstämme. Und alle 39 Krankheitsstämme, die es gibt noch viele Krankheiten, hunderte, tausende von Krankheiten gibt es, aber so Stämme, Wurzeln, Krankheitswurzeln. Und diese Krankheitsstämme sind zerschlagen auf den Schultern Jesu. In seine Striemen, wir sind nicht in seine durchbohrte Hände geheilt, sondern in seine Striemen, in diese 39 Striemen, römische Schläge. Eigentlich ist es ein Wunder, für mich ist es ein Wunder, dass Jesus diese 39 Schläge überlebt hat. Denn beim 40. Schlag, römischen Schlag, wäre er tot. Die Geißelung. Deshalb haben die Römer waren sehr kulant und die haben dann bei 39 aufgehört. Die wussten, das schafft er sowieso nicht. Viele haben nicht einmal 15 geschafft. Aber Jesus muss eine sehr starke Natur gewesen sein. Und Gott hat ihm Gnade geschenkt, sodass er das alles über sich erdulden konnte und ertragen konnte, damit wir in seine Wunden geheilt werden können. Das Blut Jesu spricht deutlicher, jetzt wenn ich Hebräerbrief nehme, als das Blut Abels. Es ist hochinteressant. Lest eure Bibel, Leute, studiert eure Bibel. Als Jesus auferstanden ist, hat er Fleisch und Knochen. Steht in der Bibel. Er hat nur Fleisch und Knochen. Er hat kein Blut in seinem Leib. Interessant, merkwürdig. Wie kann ein Leib ohne Blut funktionieren? Sein Blut hat die Erde aufgenommen. Sein Blut hat die Erde aufgenommen. Und Jesus hat Fleisch und Knochen, so steht es in der Bibel, also dass er Fleisch und Knochen hat. Und das Blut hat die Erde aufgenommen. Und jetzt redet das Blut. Weißt du, der Teufel wird Tag für Tag, so wie die Mensch, der Kain über das vergossene Blut Abels angeklagt wurde, schlechtes Gewissen hatte, ständig verfolgt wurde, unstets und flüchtig war und keine bleibende Stätte hatte. Genauso redet jetzt das vergossene Blut Jesu Christi, so dass der Teufel Tag und Nacht keine Zeiten hat. Und wisst ihr, der hat sich damals, der Teufel wusste, es muss ganz schnell gehen. Deshalb war der Prozess Jesu auch ganz schnell. Innerhalb von kurzer Zeit ist nicht normal, dieser Prozess Jesu. Ist nicht normal. Auch juristisch nicht richtig. Es musste sehr schnell gehen, weil der Teufel wusste, ich habe keine Zeit, ich muss ganz schnell handeln. Ganz schnell handeln. Er hetzte. Und er wusste nicht, dass er damit sein eigenes Grab gräbt. Er hat sich so beeilt. Er hat gedacht, wenn ich ihn habe, du bist erlöst durch das Blut Jesu Christi. Und heute Morgen, wenn wir Abendmahl feiern, für mich ist Abendmahl immer was Heiliges, was Ergreifendes, was Unfassbares, denke ich immer an das Blut Jesu Christi. Nicht an den Saft aus dem Gewächs des Weinstocks, aber ich denke daran, was hier für mich alles geschehen ist. Ich bin erlöst. Teufel, du hast kein Recht mehr an mir. Würge Engel, du musst vorbeigehen. Und der Teufel möchte mir manchmal die Luft abdrehen und mich erwürgen. Aber ich darf immer wieder sagen, das Blut des Lammes reinigt mich und schafft alles neu. Halleluja. In seine Wunden, in seinem Blut ist Rettung. Nicht in deinem Verdienst, sondern in dem, was er geleistet hat. Das vollbrachte Opfer ist die Erfüllung der Gerechtigkeit bei Gott, die Befriedigung der Gottheit auf der anderen Seite. Jesaja Kapitel 63, 1 bis 6. Ich trete die Kälte allein, spricht der Prophet, im Blick auf Jesus. Ein Siegeslied des Herrn ist es eigentlich, gehört ins Neue Testament, nicht ins Alte Testament. Schade, dass sie es nicht rübergenommen haben. Das hätten sie rüberkopieren können. Ich trete die Kälte allein, sie haben mich alle verlassen. Wo ist der Petrus, wo ist der Johannes, wo ist Maria? Die stehen alle am Kreuz, sie haben alle irgendwie aus der Ferne folgten sie ihm nach. Ich trete die Kälte allein. Er hat für dich gekämpft, für mich gekämpft. Er hat für mich gearbeitet. Er hat für mich gesiegt, für mich hat er allein die Kälte getreten. Pilatus fragt Matthäus 27, soll ich jetzt den oder den freilassen? Und weißt du, was die Juden gerufen haben? Barabbas, Barabbas, Barabbas wollen wir. Barabbas lebte später, vielleicht ist er Christ geworden, weiß ich nicht, steht nicht in der Bibel. Aber weißt du, der hat einen Stellvertreter gehabt. Der konnte immer sagen, für mich ist ein anderer in den Tod gegangen. Ich bin frei, weil der für mich gestorben ist. Er hat einen Stellvertreter gehabt. Barabbas lebte und du bist Barabbas. Ich bin Barabbas. Wir sind alle Barabbas. Wir hätten eigentlich am Galgen hängen müssen oder ans Holz genagelt werden müssen. Aber da kam jemand anders, ein Unschuldiger, der eigentlich, und dass Jesus unschuldig war. Das ist also jetzt nicht nur eine Erfindung von den Evangelisten. Pilatus bekommt die Nachricht von seiner Frau, sogar das Unterbewusstsein einer Frau hat bezeugt, das ist ein Unschuldiger. Heute Nacht habe ich einen Traum gehabt. Pilatus, lieber Gatte, hat mit diesem Gerechten nichts zu schaffen. Sogar Pilatus hat bestätigt noch in seiner Verurteilung eine Nachricht bekommen, zugespielt bekommen, das ist ein Gerechter, hat mit ihm nichts zu schaffen. Und als Jesus am Kreuz stirbt und sein Gebet erhört wird, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Da ist der römische Soldat gläubig geworden. Warum? Weil er gesehen hat, das Gebet ist auf der Stelle erhört worden. Ich befehle meinen Geist an die anderen. Normalerweise sieht man, normalerweise leidet man eine lange Zeit, bis man stirbt. Er spricht ein Gebet, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und die Bibel sagt, und er hauchte den Geist aus und verschied. Und sagte, das war wirklich Sohn Gottes. Also der Erste, der Jesus als den Sohn Gottes anerkannt hatte, außer den Jüngern natürlich und Petrus voll Heiligen Geistes, dort auf dem Berg der Verklärung, war der römische Soldat, dieser Heide. Das war der Sohn Gottes. So kann nur der Sohn Gottes sterben. So kann nur der Sohn Gottes sterben. Jesus hat gemerkt, die Stunde ist gekommen, des Menschensohn wird ausgeliefert werden, wird unter den Übeltäter hängen und so weiter. Und er lässt sich alles ergehen und dann legt er seinen Geist in Gottes Hände, in des Vaters Hände und dann ist er erlöst. Er hat sich an deine, an meine Stelle gesetzt. Halleluja. Der hing an meinem Kreuz. Eigentlich hätte der Dritte im Bunde sein müssen, die zwei Schächer links und rechts, und der Dritte wäre Barabbas gewesen. Das wäre sein Kreuz gewesen. Ich finde keine Schuld an ihm. Und du siehst also, niemand konnte ihn richtig verurteilen. Niemand, Pöbelvolk wurde aufgeboten, falsche Zeugen traten auf, aber niemand konnte ein richtiges Urteil finden, weil er hatte keine Schuld. Und der, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht, an unserer Stelle. Eine ganz wahre Geschichte, passiert in der Zeit nach der Französischen Revolution, ist ein verbürgtes Recht auch, steht in den französischen Archiven, Justizarchiven, interessant, soll nachlesen, und zwar zur Zeit des Napoleons, fand eine Aushebung des Militärs, also man soll den Krieg, also Mobilmachung, statt, und da war ein armer Mann, der hat seine Frau und seine Familie geliebt, und das Los fiel auf ihn, er muss auch an die Front, auch auch kämpfen und auch Soldat werden, und er sagte, ich mag nicht. Und dann kam ihm eine ganz tolle Idee, ich kaufe mir so einen Landstreicher. Und ich nehme so einen Landstreicher, bezahle ihm, gebe ihm Geld, und er soll für mich an meine Stadt an die Front gehen. Tatsache, steht in den Archiven der französischen Regierung. Und es wurde auch in den Menschenrechtsdeklarationen aufgenommen. Also gehört zu den Menschenrechten, das war ein Auslöser, bisher gab es so etwas nicht, aber hier wurde das also für eine neueren Zeit historisch. Und dann hat er sich gekauft, einen Soldaten, also da an der Front, der wurde eingekleidet für ihn, und dann in der ersten Schlacht, im ersten Kampf, fällt dieser Soldat. So, und okay, einige Wochen, Monate später braucht Napoleon neue Soldaten, kommt eine neue Aushebung, eine neue Mobilmachung, und das Los fällt wieder auf diesen einen Mann. Der muss wieder an die Front. Und er sagte, nein, ich gehe nicht, ich bin tot, ich existiere nicht mehr. Ich bin tot. Dann sagte, du bist wahnsinnig, bist verrückt. Also ich fasse diese Geschichte ganz kurz zusammen. Und der hat eine Erklärung herbeigeschafft, also so weiter. Ich bin eigentlich schon erschossen. Ich sagte, sie sind verrückt. Und die Sache ging dann so weit, dass sogar bis zum Napoleon, zum Kaiser kam. Also der Kaiser muss jetzt ein Gericht, die haben gesagt, er spinnt. Es gibt nicht, dass er erschossen sein kann, der steht ja vor uns. Der ist tot, der existiert nicht mehr, behauptet er die ganze Zeit. So, und er geht nicht an die Front, weil er muss nicht zweimal an die Front gehen. Tote werden, schickt man nicht an die Front. So, das waren so seine Argumente, die seine Rechtsanwälte auch als Argument verwendet haben. Und schließlich, letztendlich, hat auch Napoleon eingestehen müssen und hat diesen Mann dann schriftlich verbürgt. Er muss nicht an der Front gehen, denn er hat einen Stellvertreter schon bereits geschickt und er ist tot und er kann nicht nochmals geholt werden. Und meine Lieben, als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, Halleluja, genau das ist es. Genau das ist es. Ich muss nicht mehr in den Tod, ich muss nicht mehr in die Hölle, ich muss nicht mehr an die Front, ich muss nicht mehr mit dem Teufel kämpfen, ich muss all das nicht mehr tun. Warum? Weil der Herr Jesus schon alles für mich getan hat. Ich bin tot. Halleluja. Der Sünde gestorben. Die Sünde hat keine Macht mehr. Und das Gesetz, ich muss das Gesetz nicht mehr halten. Denn Römer, wenn ich Römer lese, wenn der Mann stirbt, ist die Frau frei. Also, diese Argumentation verstehen wir erst richtig, wenn wir solche Geschichten haben, die sogar historisch verbrieft sind. Dein Preis für deine Erlösung ist gezahlt. Jesus ist an die Front für dich gegangen, hat den Todeskampf gekämpft, und du bist frei. Halleluja. Du bist erlöst. Jetzt kannst du aufatmen. Du kannst jetzt so richtig aufatmen. Römer 8, Vers 1. Ist nun jetzt jemand in Christus, ist nichts mehr Verdammliches. Kannst du richtig aufatmen. Egal, was draußen passiert, es ist vollbracht. Es ist getan. Warum musste Jesus sterben? Weil du uns selbst nicht erlösen können. Wenn du dich selbst erlösen könntest, dann musst du es mir beweisen heute Morgen. Und das könntest du ganz einfach beweisen, indem du hier nach vorne kommst und dich an deinen Schnürsenkel hochhebst. Wenn du das schaffst, dann glaube ich auch an deine Selbsterlösung, dass es möglich ist. So, aber solange du dich nicht an deinen Schnürsenkeln dich hochheben kannst, so glaube ich nicht, dass du dich selbst erlösen kannst. Aber jemand kann mich an meine Schnürsenkel packen und kann mich herausholen aus der Grube. Das ist also möglich. Es muss von außen, Erlösung muss immer von außen kommen. Und auch unsere menschliche Erlösung, die wir hier durch Jesus Christus haben, ist von außen her gekommen. Und Gott hat uns erlöst und ich bin frei. Was es auch immer heißen mag. So, das Blut hat es nicht geschafft. Aber hier hat Gott jetzt einen neuen Bund gestiftet. Jesus ist zu Rechten Gottes. Stephanus hat ihn sogar gesehen, den Himmel offen, und Jesus steht zur Rechten der Majestät. Also er ist angekommen, ist bei Gott angekommen. Und als er bei Gott angekommen ist, die Sonnenfinsternis für 6 Stunden, auch für 3 Stunden. Sonnenfinsternis dauert vielleicht höchstens 8 Minuten, das ist das längste, so lange dauert Sonnenfinsternis normal. Also es ist eine Naturkatastrophe, muss es gewesen sein, damals in der Welt. Und zwar, da heißt es, über das ganze Land eine Finsternis für 3 Stunden. Halt mal die Erde für 3 Stunden an. 3 Stunden fehlen im gesamten Kosmos letztendlich, denn es war Sonnenfinsternis, die ganze Uhr wurde angehalten. So wie das erste Mal, als Jesus sich taufen ließ, die Stimme und die Taube, so das letzte Mal bei der Kreuzigung, Erdbeben und noch viele andere Zeichen, Sonnenfinsternis, sogar die viele Heiligen wurden in der Stadt gesehen. Kannst du dir vorstellen, was da passiert? Plötzlich gehen Heilige durch Jerusalem spazieren, und zwar die Heiligen, die vor der Kreuzigung gelebt haben. Henoch, Abraham, Moses und so weiter. All diese Männer, die im Glauben, im Hinblick auf das, was kommt, die gelebt haben, dass Jesus kommt, die sind auferstanden und die sind Gott entgegengerückt und sie sind jetzt in Christus, ja, das Gefängnis gefangen genommen. In diesen drei Jahren, wo Jesus hier auf dieser Erde lebte, von seinem Tod bis zu seiner Kreuzigung, ist unheimlich viel passiert. Aber bitte haltet euch noch fest. In den 3 Tagen, wo Jesus im Grab war, ist noch mehr passiert. Ist noch mehr passiert. In den 3 Tagen, wo Jesus im Grab war, ist noch viel mehr passiert. Alle Himmel können es nicht fassen. Da ist so viel passiert. Die Hölle erzitterte. Der Teufel hat gemerkt, wen er getötet hatte. Weißt du, jetzt bin ich so richtig dran. Glaube ich wenigstens. Ich habe manche Befreiungsaktionen, die stattfanden. Weißt du, da hat sich einer hineingeschmuggelt in die Firma. Gibt es ja in manchen Betrieben so als Spion. So hat sich hineingeschmuggelt, hat sich sogar verstellt. Manche haben sich sogar als Sklaven verkauft und mitgearbeitet auf der Plantage, um einfach die Sklaven zu mobilisieren. Und genau das hat Jesus getan. Der hat sich hineingeschmuggelt in das menschliche Geschlecht. Gott hat dafür gesorgt, dass er verborgen bleibt bis zuletzt. Er selber hat immer wieder gesorgt, dass er verborgen bleibt bis zuletzt. Also nach Ägypten, als Herodes ihn töten wollte. Was glaubst du, warum Herodes so wütend war? Er wollte Jesus schon da töten, damit er ja nicht das Erlösungswerk vollbringt. Und ständig so auf den Fersen. Und als Petrus sagt, du bist Messias, der Sohn Gottes, Halleluja, hat Jesus gesagt, sei still, nicht so laut. Die da drüben hören auf der anderen Seite. Ich bin noch nicht verherrlicht. Erst wenn ich verherrlicht bin. Erst dann. Und weißt du, was die Verherrlichung war? Jesu Herrlichkeit, noch ein Stichwort, ist seine Sündlosigkeit. Das war Jesu Herrlichkeit hier auf dieser Erde. Seine Sündlosigkeit war Jesu Herrlichkeit. Seine Sündlosigkeit. Und am Kreuz muss sogar Pilatus zugeben, vor der Kreuzigung und nach der Kreuzigung, Pilatus gibt 2-mal zu, dass er der Gerechte Gottes ist. Zuerst einmal weiß er nicht, wie er sich verhalten soll, wäscht die Hände in Unschuld, fragt, was ist die Wahrheit, groß weiß er nicht, weil er so konfus und so durcheinander ist, weil er nicht mehr durchblickt, was ist die Wahrheit. Und dann schreibt er, Jesus von Nazareth, König der Juden. Das hätte gereicht, wenn er Deutsch geschrieben hätte. Hätte sowieso kein Mensch verstanden, damals dort unten. Aber weißt du, was er gemacht hat? Lateinisch, Griechisch und Hebräisch. In den 3 großen Sprachen wurde der Welt verkündigt. Jesus von Nazareth, König der Juden. Die Religiösen müssen es wissen, die Philosophen müssen es wissen und die Machthaber sollen es wissen. Jesus von Nazareth, König der Juden. Das ist die Sündlosigkeit. Da hängt einer. Ja, sagt, er hat es gesagt, haben dann die hohen Priester gesagt. Jetzt von sich behauptet, er wäre der Sohn Gottes. Pilatus sagt, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Werde ich meine Meinung nicht mehr ändern hier. Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Er wurde zur Sünde gemacht und da hört die irdische Geschichte Jesu auf. Mit der Kreuzigung, mit dieser Inschrift und mit dem, wo der römische Hauptmann sagt, das war wirklich der Sohn Gottes. Da hört die irdische Geschichte auf. Jetzt beginnt eine andere Geschichte, ein anderes Kapitel. Aber darüber sprechen wir Ostern. Das andere, die Auferstehung, die Herrlichkeit Gottes. Aber die Frage, die mich heute Morgen bewegt ist, und was bleibt für mich jetzt übrig? Weißt du, was für mich übrig bleibt? Das, was in der Offenbarung Kapitel 5 ist. Anbetung.
Und nochmals Anbetung. Und nochmals Anbetung. Würdig ist das Lamm. Die 24 Ältesten legen ihre Krone nieder. Die Lebewesen legen ihre Krone nieder. Anbetung ist, indem ich mich vor Gott demütige und sage, Herr, so gut warst du zu mir. Ich hätte Tod verdient, ich hätte Seuchen verdient, ich hätte Krankheit verdient, ich hätte die Hölle verdient, ich hätte die Dornenkrone verdient. Weißt du, Jesus hat uns eine völlige Erlösung geschaffen. Jesus hat alle Gerechtigkeit erfüllt und ich muss nichts mehr tun. Dass Jesus am Kreuz hing, ist für die Juden gewesen. Dass Jesus eine Dornenkrone trug, ist für uns Heiden gewesen. Warum? Denn der Fluch Adams. Der Fluch Adams war, Dornen und Disteln sollen dein Weg säumen. Und Jesus hat die Dornenkrone auf sich genommen als Zeichen dessen, auch der Fluch, der über Adam war. Der vorsintflutliche Fluch, dieser Fluch hat er auf sich genommen, auf sein Haupt, den ganzen Fluch der gesamten Menschheit, die Dornen. Die Dornenkrone ist kein Zufall, keine Entdeckung von ein paar römischen Spinner. Jetzt machen wir dem auch eine Dornenkrone, sondern hier soll, und das ist interessant, nicht die Juden haben die Dornenkrone Jesus aufgesetzt, sondern die römischen Soldaten. Das ist die Erlösung für die Heiden, damit auch der römische Soldat erlöst werden kann. Und verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Ob jetzt nun ein Galgen ist oder Kreuz ist. Und in der Zeit damals, Flavius beschreibt sogar in den Tagen, als Jerusalem fiel, manchen Tage standen 6000 Kreuze. Das Kreuz allein ist nicht die Erlösung, meine Lieben, nur dieses Symbol vom Kreuz, sondern wer da drauf hing. Und das war Jesus. Dieser Reine, der von keiner Sünde wusste, der für mich zum Fluch geworden ist, als gesetzlichen Pharisäer. Ich kann jetzt durch ihn gerettet werden. Und wir haben so ein schönes Lied. Wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselben Stunde. So wie einst die alten Israeliten der Wüste, als sie von diesen feurigen Schlangen gebissen wurden. Wenn sie diese Schlange erblickten, wurden sie heil. Und wer heute Morgen auf Jesus schaut, aufschaut und sagt, mein Jesus. Und du siehst vielleicht nicht das Kreuz, aber du siehst diese Dornenkrone, diese Stacheln nach innen und außen, die dich erstechen wollten. Wenn du diese Stacheln siehst, sagst, danke Herr, du hast mich, mein Fluch, den Fluch Adams hast du auf dich genommen. Schmerzen, Tod, Armut und sonst noch was alles, was dazu gehört. Die ganzen Probleme, die Verfluchung. Und deshalb, wir müssen nicht mehr unter dem Fluch leiden. Weder im Fluch des Gesetzes, des hebräischen Gesetzes, noch des adamitischen Verfluchung. So Armut, wir haben nicht immer Gold und Silber, aber wir werden Gold und Silber kriegen. Halleluja. Wir haben eine herrliche Verheißung und Gott versorgt uns und wir werden keinen Mangel haben, denn der Herr ist mein Hirte und sein Stab und Stecken trösten mich. Also ich kann mich in Gott genug haben und mich in Gott freuen. Aber ich bin erlöst. Welch Glück. Es ist mehr als im Lotto zu gewinnen. Das ist mehr als ein Millionär werden irgendwo oder sonst was. Welch Glück ist erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Für dein Geburtstag ganz, ganz, ganz besonders wichtig, Schwester. Erlöst von den letzten 70 Jahren. Amen. Erlöst von, egal von welcher Epoche, von welcher Phase, von welcher Situation, wir sind erlöst. Halleluja. Erlöst von dem Fluch, von der Verbannung, ausgeschlossen. Du hast ein Recht. Jetzt Kind Gottes dich zu nennen. Die Nazis haben, ich habe halt nichts von Nazis, aber die Nazis haben etwas getan, was wir Christen uns vielleicht, das war, was wir Christen tun sollten. Die haben jedem jüdischen Mann in ihren Pass reinschreiben lassen, Jakob oder Abraham oder Judah, und jeder Frau reinschreiben lassen im Pass Sarah. So, weißt du, heute in meinem Pass steht Christ. Christ. Das ist, was heute reingeschrieben ist in deinen Pass. Und dann kommt alles andere, was danach kommt. Christ. So wie die Juden, und was war, die haben gelitten unter diesem, dass sie jetzt, was haben sie getan, dass sie jetzt dass sie jüdische Menschen gewesen sind? Was konnten sie überhaupt tun dafür? Und dann diese, wo die Menschen sich gerecht haben, wir sind besser wie die anderen. Ich finde, es ist schlimm, was da passierte im Dritten Reich. Aber ich möchte nur diesen Gedanken einfach in deinem, meinem Pass darf stehen. Christ. Und wenn Gott dich und mich anschaut heute Morgen, sieht er mich nicht. Ich bin für Gott nicht interessant. Klingt vielleicht demütigend für dich und mich. Christus interessiert ihn. Und alle, die in seinem, in der Taufe getauft sind, die haben Christus angezogen. Ich habe die Kleider Christi. Der hat diese Kleider hier gelassen. Die wurden ihm geraubt. Die wurden nicht zerteilt. Oh, so viele herrliche Dinge bei der Kreuzigung. Die wurden nicht zerteilt. So, die hat irgendjemand und die werden weitervererbt von Generation zu Generation. Die Verheißung, seine Kleider, das war durchgewebt, durch und durch. Jetzt darf ich sein Kleid tragen. Sein Kleid ist meine Gerechtigkeit. Er ist mir gemacht zur Heiligung, zur Freude, zum Frieden. Er hat alles in ihm. Er hat alles verlassen, entäußerte sich selbst. Und dann hat er mich so reich gemacht. Du bist wirklich reich. Amen. Lass uns Gott danken und für den Reichtum in Christus. Preisen, den wir haben. Er ist uns zur Sünde gemacht, damit wir keine Sünder mehr sind. Und wenn du dich bekehrt hast und Jesus Christus dein Leben übergeben hast und in deinem himmlischen Pass steht Christ, dann darfst du nicht mehr sagen, wir sind allzumal Sünder. Ich weigere mich, diese Bibelstelle zu akzeptieren. Ich nehme das nicht an, wir sind allzumal Sünder. Nein, nein, ich bin kein Sünder mehr. Ich bin ein erlöstes Kind Gottes und ich werde mir von niemandem vorschreiben lassen, du bist ein Sünder noch. Nein, ich bin in Christus und wenn ich in Christus bin, ich sündige nicht mehr. Mein alter Schweinehund, der macht manchmal Fehler. So, und der springt manchmal über bestimmte Dinge und macht was falsch. Aber das, was Gott in mir hineingelegt, Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit, dieser Jesus, was neu geboren ist, dieses neue Keimling, diese neue Sache von Gott, die sündigt nicht mehr. Kann nicht mehr sündigen. Und deshalb, ich lass mir nicht, du kannst natürlich machen, was du willst, aber ich für meinen Teil, ich glaube nicht mehr, dass ich ein Sünder bin, sondern ich bin ein Sünder, der Gnade fand, der begnadigt wurde. Seine Wunden wurden mir präsentiert wie bei diesem älteren Bruder, von diesem älteren Bruder, und in seine Wunden bin ich heil. Lass uns den Herrn preisen. Vater, ich danke dir für die Heilung, für das Heil Gottes heute Morgen. Und ich kann es nicht fassen. Mir reichen die Worte einfach nicht aus, mein Vater im Himmel, für all das, was du uns in deinem Sohn Jesus Christus bereitgestellt hast. Alle himmlischen Reichtümer stehen uns zur Verfügung. Und wir leben jetzt von den Gütern, das Jesus für uns errungen hat. Herr Jesus, Jesus braucht all diese Dinge nicht mehr. Alles, was er hat, hat er ja im Himmel. Er hat mehr als genug. Und das, was er jetzt erbt, das lässt er uns zurück. Wir sind jetzt seine Erben, Miterben Christi. Halleluja. Und Jesus, du beschenkst uns mit deinen Segnungen, mit deinen Gütern, Herr. Mit all dem, was du für uns erkämpft hast, mit deinen Orden und Auszeichnungen. Du brauchst all das nicht. Du hast es mehr als genug in der Herrlichkeit. Herr, du bist jetzt in deiner Herrlichkeit, in deiner Sündlosigkeit. Und wir dürfen jetzt deine Herrlichkeit anziehen. Mein Heiland, ich bin so begeistert von dir. Auch hier an diesem Palmsonntag. Ich bin so begeistert, Herr Jesus, dass du mich liebst, mein Fluch auf dich genommen hast, für mich zur Sünde geworden bist. Und jetzt bin ich ein heiliger Heiland. Halleluja. Auch wenn es noch nicht, wenn es hier und da noch mangelt, Herr. Und ich noch so vielen Mangel an mir erkenne, aber ich bin heilig in dir, Herr Jesus. Und alle meine Brüder und Schwestern, die dich angenommen haben, Heiland, sie sind Heilige. Herr, wir sind Kinder Gottes und wir sind Heilige heute Morgen. Was für ein Wunder, was für eine Gnade. Unfassbar. Für ewige Zeiten, für unberechenbare Zeiten, Herr, hast du uns erlöst und uns gerecht gemacht.